Jo, und damit herzlich willkommen zum zweiten Interview unserer Serie zu Robotik, Drohnen und KI von dem Podcast, den ihr mal kanntet als Humusbodenpraxis, bei dem wir immer noch auf der Suche sind nach einem neuen Namen. Aber wir sind uns sicher, in der letzten Folge geben wir einen neuen Namen bekannt oder haben wir einen gefunden. Falls ihr jetzt neu in die Serie einsteigt, dann hört doch einfach mal rein in unsere Kickoff-Folge oder auch schon in das erste Interview. Da geht es über das Thema Drohnen im Weinbau. Heute ist mein Interviewpartner auch wieder bei mir im Studio, Daniel Keller von der ZG Raiffeisen. Hey, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich.
Erzähl mal, du bist ja heute da, um uns das Thema Drohnen im Ackerbau, insbesondere Aussaat, vorzustellen. Was genau machst du bei der ZG?
Ja, ich bin seit 13 Jahren jetzt bei der ZG Raiffeisen, also direkt nach dem Studium angefangen. Bin mittlerweile Bereichsleiter bei der ZG. Also ich bin verantwortlich für die zentralen Fachbereiche, Pflanzenschutz, Düngemittel, Saatgut, aber auch unsere Innovationsfachbereiche, wo dann eben diese Drohnen angesiedelt sind. Das war ich noch nicht immer. Ich bin als Trainee bei der ZG Raiffeisen eingestiegen und bin dann, als ich nach Karlsruhe in unsere Zentrale gekommen bin, in den Bereich Spezialprodukte gelandet. Das ist so alles, was nicht in die klassischen Bereiche Pflanzenschutz, Düngemittel, Saatgut passt, war Spezialprodukte. Und am Foliennetze Garne, aber auch Nützlinge zum Beispiel. Und über die Nützlinge bin ich dann auch zu dem Thema Drohnen gekommen. Gerade Trichogramma, Maiszinslerbekämpfung, war ich immer fasziniert davon, von dem Verfahren. Ist staatlich gefördert mit 60 Euro pro Hektar. Das hat damals den Produktkosten entsprochen. Und ich dachte, Mensch, warum macht das nicht jeder Landwirt? Und im Rahmen meines Trainees, bin ich aber selber mal, durfte ich 35 Hektar Trichogramma zu Fuß ausbringen. Es hatte also ähnliche Temperaturen wie heute, ich glaube 30 Grad. Es hat am Tag davor geregnet. Ich hatte den Acker am Fuß, bin vom Mais zerschnitten worden und von meinem eigenen Schweiß gedrängt. Und von dem her, als dann die Entwicklung mit der Drohne kam, war ich natürlich hellauf begeistert und habe auch das Potenzial gesehen. Und ich war froh, dass auch die ZG das Potenzial gesehen hat. Und ja, so bin ich, so ist die ZG zu den Drohnen damals gekommen und irgendwo bleibt so ein Thema immer an einem hängen. Von dem bin ich auch heute noch mit dabei.
Wann waren das nochmal? Wann sind denn die ersten Drohnen zur Trichogramma-Ausbringung gestartet? Also ich kann mich auch an ein Gespräch mit einem Landwirt erinnern, da war das gerade neu, aber ich kann es nicht mehr einordnen. Und er hat eigentlich genauso gesagt wie du, es ist mega Arbeit, das Zeug auszubringen und jetzt fliegt auf einmal die Drohne drüber.
Ja.
Kannst du es noch einordnen, in welchem Jahr das war? Wann hatten wir die ersten
Drohnen? Ich meine, 2012 waren die ersten Versuche. 2013 haben wir es in kleineren Rahmen eingeführt und seit 2014 tatsächlich so, dass wir es mit mehreren Drohnen wirklich in einer größeren Größenordnung machen. Und mittlerweile ist es ja State of the Art. Ich meine, alleine die ZG Raiffeisen befliegt oder hat dieses Jahr 45.000 Hektar Trichogramma oder Mais beflogen mit Drohnen. Ja, also wir sind mit 6 Drohnen gestartet und mittlerweile mit über 50 Drohnen in der Luft.
Vielleicht müssen wir den Ausflug kurz machen, weil wir haben auch Hörerinnen, die vielleicht nicht wissen, was Trichogramma ist. Ganz kurz, das ist eine kleine Schlupfwespe, die wird eingesetzt als Nützling im Mais zur Bekämpfung des?
Vom Maiszinsler, ja, der größte Schädling vom Mais in Deutschland und auch in Europa.
Ja.
Und der Maiszinsler legt ja seine Eier an der Unterseite vom Maisblatt ab. Da schlüpfen dann die Larven und die Larven sind eigentlich das Gefährliche. Die fressen sich dann durch den Maisstängel, durch die Leitungsbahn. Dadurch wird die Entwicklung vom Mais gestört. Die Stabilität nimmt ab, vor allem wenn dann der Mais in die Reife geht und das Wasser rausgeht. Dann sieht man dann die Knicke. Aber dadurch wird schon ertraglich wirksam. Und wenn der Maiszinsler sich durch den Kolben frisst, ist es natürlich auch eine Eintrittsstelle für Mykotoxine und dann kann es bis hin zum Komplettausfall führen.
Ja, und da gibt es eben jetzt die Verfahren, dass man das einfach durch Nützlinge löst, anstatt mit anderen Mitteln. Das ist super und war sozusagen dann auch der Einstieg der Drohne in den Ackerbau. Wie hat es sich seitdem entwickelt oder war die davor schon intensiv im Einsatz?
Nein, ich meine, dieses Verfahren war tatsächlich so der Einstieg der Drohne in die Landwirtschaft, aber auch eines der ersten größeren zivilen Drohnenverfahren, militärisch natürlich schon vorher ein Thema, aber so richtig zivil und wirtschaftlich genutzt und so breit genutzt, meine ich, war das biologische Nützlingsverfahren.
Und wie hat sich das jetzt in der Zwischenzeit, also bis Stand heute, entwickelt? Was ist also an Einsatzgebiete für die Drohne im Ackerbau jetzt dazugekommen?
Wir haben am Anfang sehr viel überlegt, als wir diese Trichogramma-Drohnen angeschafft haben, was kann man sonst damit tun? Klar, man konnte damals schon Sensorik ausstatten, aber diese Drohnen waren auf dieses Verfahren ausgelegt und gebaut, von der Tragkraft, von allem her. Das heißt, wir waren darauf beschränkt und haben halt immer überlegt, was kann man sonstiges noch tun. Es gibt mittlerweile vielfältige Verfahren, hauptsächlich alles, was bildgebend ist, mit dem wir uns auch beschäftigen, mit dem ich mich jetzt direkt beschäftige, sind die Themen, wo wir landwirtschaftliche Betriebsmittel mit der Drohne eben ausbringen. Das ist dann einmal, du hast gerade eben schon gesagt, Pflanzenschutz im Steillagenweinbau. Also gerade die Pflanzenschutzapplikation ist in Deutschland sehr eng gesetzlich reglementiert, auch vor allem was aus der Luft geht. Ich darf aus der Luft nur im Steillagenweinbau und im Forst Pflanzenschutz applizieren. Wir werden jedes Jahr gefragt, Mensch, könnt ihr nicht Schneckenkorn ausbringen? Wird es sich super eignen? Ist relativ gering von der Aufwandmenge und ich brauche es meistens dann, wenn ich eh nicht in die Felder reinfahren kann.
Ja. Ja.
Ich denke auch, das halte ich für am wahrscheinlichsten, dass es irgendwann kippen wird und das Schneckenkorn erlaubt wird, aber da müssen auch erst Tests gemacht werden. Man ist sehr vorsichtig, was auch richtig ist in vielen Fällen. Also wie gesagt, Pflanzenschutz im Steillagenweinbau, im Forst und eben, sagen wir mal, wir jetzt auch, wir versuchen es seit 2 Jahren mit Saatgutapplikation. Ich glaube, das ist seit 3 bis maximal 4 Jahren erst ein Thema tatsächlich in Deutschland. Und ja, eben alle Möglichkeiten von Saatgut ausbringen. Natürlich werde ich damit nie einen Weizen mit 180 Kilo auf dem Hektar säen. Wobei, was heißt nie? Wer weiß, wie sich die Drohnen entwickeln. Ja? Genau. Ja. Aber sagen wir mal, da, wo ich relativ wenig Saatgutprojekte brauche, da, wo die Drohne eine Nische sein kann, wo die mechanische Technik, die bodenbürtige Technik nicht so gut funktioniert. Also ich denke gerade mal, Nachsaat von Wiesen und Weiden ist gerade wenn wir das Jahr zurück passieren lassen, es hat so viel geregnet, ich konnte da nicht fahren, dass man da mit der Drohne, da haben wir auch dieses Jahr schon Versuche gemacht und ausgebracht. Dann Nachsaat von Skigebieten. Zum Beispiel, auch gerade da, wenn es regnet, sehr schwer zu befahren. Ja. Oder auch, sag mal, wenn man jetzt an Baden denkt, im Schwarzwald, viel hügelig, Hänge, sehr gefährlich zum Teil zu befahren, auch wenn es rutschig ist.
Ja.
Und ich denke, da ist die Drohne Nischenthema. Dann, ich denke, Thema heute auch die Zwischenfruchtaussaat in bestehende Bestände, generell Untersaaten in bestehende Bestände. Und da sind wir jetzt gerade an unterschiedlichen Versuchen. Die Landwirtschaft ist super interessiert, auch wir sind super interessiert. Und ja, versuchen alles aus, in welche Kultur funktioniert es besser, in welcher schlechter. Haben letztes Jahr schon Versuche im Mais gemacht, ob das funktioniert, dass ich dann auch noch eine Winterbegrünung dann danach noch habe.
Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Pflanzenschutz. Darüber habe ich auch mit Martin Linser in der letzten Interview gesprochen. Er sagt, dass die Pflanzenschutzapplikation gerade mit der Drohne eigentlich sehr nützlich ist, weil durch den Abwind der Drohne die Pflanzenschutzmittel eigentlich sehr gut nach unten gedrückt werden und eigentlich dann eine gute Applikation. Ich nehme an, dass die Probleme oder die Bedenken insbesondere im Thema Abdrift sind, dass man halt das Zeug unwissentlich weiter verteilt. Wie siehst du das oder was sind deine Erfahrungen beim Thema Applikation und Abdrift?
Also ich denke, man ist vorsichtig. Generell die Politik und auch die Behörden, was auch richtig ist. So eine Drohne ist sehr exponiert, auch was die Zivilbevölkerung angeht. Auch wir werden immer wieder konfrontiert, auch wenn alles fachlich, sachlich richtig gemacht wird. Es ist ein heikles Thema. Und man will sich immer sicher sein, dass das auch entsprechend funktioniert. Deswegen wird alles nicht ohne Tests durchführen, erst wenn man sich sicher ist, dass das funktioniert. Aber unsere Erfahrung ist, ja, das funktioniert sehr gut. Wie du eben sagtest, durch den Abdrift kommt der Pflanzenschutz da nicht durch den Abdrift, durch die Abwärtsbewegung der Luft, durch die Rotoren, kommt der Pflanzenschutz da an, wo er sollte. Nichtsdestotrotz, das ist kein Heilbringer. Es ist nicht so gut, wie wenn ich jetzt direkt in die Laubwand appliziere, sag mal mit der normalen Spritze oder von Hand. Da bin ich nochmal ein bisschen besser vom Wirkungsgrad, aber es hilft einfach, hier eine Lösung zu empfinden, weil es fehlt einfach das Personal.
Ja.
Das ist nicht mehr vorhanden. Und
gerade da, wo ich halt eben Hand anlegen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, im Steillagenanbau, wo ich wirklich durchgehen muss. Ja.
Und selbst da, wo es vorhanden ist, in Jahren wie diesen, wo ich im biologischen Weinbau nahezu jede Woche spritzen muss, im konventionellen auch alle 10 Tage fast, da ist mir so eine Drohne eine unbedingte Hilfe, um einfach nicht um Arbeitsspitzen zu brechen und um auch mal eine Pause zu machen oder um die Flächen überhaupt komplett zu schaffen.
Also was ich auch schon gesehen habe, sind so Boden- oder Hilfsstoffe, kann man auch ohne weiteres ausbringen mit der Drohne. Da gibt es keine weiteren
Auflagen. Bodenhilfsstoffe, auch Tees, auch pflanzlicher Dünger oder generell Dünger ist auch möglich.
Ah ja, Dünger ist möglich, ja?
Dünger ist möglich, also organischer Dünger, das ist schon was gemacht wird, was auf jeden Fall passiert. Aber Pflanzenschutz ist halt eng reglementiert. Und es ist halt so, immer wenn was Neues kommt, gibt es dafür keine gesetzliche Vorlage. Das ist mit den Drohnen nur liegen wir dem Flugrecht.
Ja.
Und es ist relativ einfach, eine Drohne legal zu fliegen. Da mache ich einen Führerschein. Für diese großen brauche ich einen A1, A3. Und den A2-Führerschein kostet ungefähr 200 Euro. Kann ich online machen. Super.
Online,
ja.
Also nicht mehr, aber muss da nicht eine Prüfung gemacht werden?
Das ist super cool. Man macht seine Webcam an, stellt an der anderen Seite noch sein Handy hin, gibt den Zugriff dann auf die Prüfstelle, sodass sie sehen, dass du nirgends abliest oder sonstiges, wirst dann überwacht und kannst deine Prüfung online ablegen.
Das hätte ich in Deutschland nie erwartet, dass sowas möglich ist.
Und dann darfst du Drohne fliegen, aber das heißt noch nichts, dass du mit der Drohne irgendwas arbeiten kannst. Dann darfst du diese Drohne fliegen, aber im Luftrecht war nie vorgesehen, dass da irgendjemand was aus der Luft abwirft. Und das heißt, selbst Trichogrammen am Anfang, auch wenn es biologisches Verfahren ist, ist es erstmal nicht im Flugrecht verankert. Das heißt, auch die Gesetzesgrundlagen oder auch die Behörden müssen da erstmal prüfen, ist es vereinbar mit dem Luftrecht? Können wir hier eine Ausnahmegenehmigung machen? Was ist Schaden-Nutzensabwägung? Ist im biologischen Verfahren natürlich deutlich einfacher als im Pflanzenschutz. Und im Pflanzenschutz hat man sich an dem Hubschrauber orientiert, den gab es ja schon. Und ist Fluch und Segen irgendwo zugleich. Es gibt dadurch die Erlaubnis und die Möglichkeit, das zu tun. Es gibt dadurch auch Mittel, die per den Hubschrauber zugelassen sind. Auf der anderen Seite, wenn man sich nach dem Hubschrauber orientiert, dann orientiert man sich auch in der Praxis. Und beim Hubschrauber ist es so, ich habe einen Pilot, der fliegt den Pflanzenschutz und bringt ihn aus. Und ich habe einen Bodenmann, der rührt den Pflanzenschutz an und tankt ihn auf. Das heißt, beide haben mit der Pflanzenschutzapplikation zu tun. So brauchen beide einen Sachkundenachweis. Mhm. Und das haben sie auf die Drohne übertragen. Ich verstehe die Hintergründe auch. Nur bei der Drohne ist es eben so, dass es auch von einer Person alle Arbeiten durchgeführt werden können. Und das ist so ein bisschen unser Problem. Ich brauche dann zwei Personen im Sachkundenachweis. Und die zweite Person bräuchte ich eigentlich nicht. Das sind Kosten, die wir an den Winzer und die Winzerin umwälzen müssen. Das sind 30 Euro am Hektar pro jede Ausbringung. Das ist schon Geld. Und ich hoffe auch, dass man da dann irgendwann zukünftig diese Auflagen wegfallen. Oder zumindest, dass die zweite Person keinen Sachkundenachweis haben muss, weil die sind am Arbeitsmarkt jetzt nicht so breit gesät.
Also nochmal, ihr braucht bei der Drohnenaussaat, also Entschuldigung, bei dem Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln mit der Drohne zwei Leute.
Ja, in Baden-Württemberg.
Du brauchst eigentlich nur einen Pilot, der beides machen könnte, weil der steht ja praktisch neben den.
Korrekt, also das Doing ist ja, der Pilot fliegt und bringt währenddessen Pflanzenschutz aus und beobachtet die Drohne und den Luftraum und greift ein, wenn was passiert. Ja. Dann fliegt die Drohne zurück und landet. In dem Moment tauscht er den Akku.
Ja.
Und tankt die Drohne auf.
Ja.
Das dauert ungefähr eine Minute, dann kann ich weiterfliegen. Und bei uns ist es so, der Pilot landet die Drohne und dann kommt halt der Helfer und tauscht den Akku und tankt die Drohne auf. Aber hätte auch der Pilot machen können.
Das kommt auf unsere Liste der unnötigen bürokratischen Auflagen, die Innovationen verhindern. aber wo wir die nicht haben, ist natürlich die Aussaat von Zwischenfrüchten etc. Und das ist jetzt auch so unser Thema, wo wir ein bisschen näher genau raufschauen können. Fangen wir mal einfach an. In welchen Kulturen, in welchen Bereichen macht denn das Sinn, die Zwischensaat, die Zwischenfrucht oder die Untersaat mit einer Drohne auszubringen?
Also wir haben es jetzt mal hauptsächlich fokussiert, erstmal auf die Aussaat im Getreide, dass ich einfach, sag mal, vor der Ernte fliege, in den bestehenden Getreidebestand rein. Warum haben wir das gemacht? Um einmal, klar, Vorteile sind bei jedem technischen Lösung, der Landwirt muss die Arbeit nicht mehr selber tun. Auf der einen Seite aber, unser agronomischer Hintergedanke war, wenn wir früher das Saatgut ausbringen, ist die Wahrscheinlichkeit bei immer, gut, dieses Jahr haben wir ein sehr feuchtes Jahr, wir haben viel Regen, aber die letzten Jahre war es im Schnitt eher das Problem der Trockenheit. Und unter diesen Bedingungen eine Zwischenfrucht zu etablieren können, war der Gedanke, dass wir schon ein paar Wochen vorher kommen, das dann einsehen, dass sich bevor der Ernte, unter dem Schutz der bestehenden Kultur eine kleine Zwischenfrucht entwickeln kann. Dann wird es geerntet und dann wächst die Zwischenfrucht nach. Einmal, ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Regen drüber geht, die kann sich schon mal entwickeln. Ich habe dann auch direkt nach der Ernte der Hauptkultur, habe ich einen grünen Bestand oder relativ schnell einen grünen Bestand. Mit dem Vorteil, ich kann relativ schnell Photosynthese generieren. Das ist ja immer der Spruch, ein Tag im Juli ist eine Woche im August, ist ein Monat im September. Die Photosynthese in den siebten Monaten lassen wir sonst liegen, wenn wir erst Ende August irgendwo die Zwischenfrucht aussehen. Und diesen Wachstumsvorteil haben wir dann. Und auf der anderen Seite natürlich auch der ökologische Grundgedanke. Wenn ich sofort einen grünen Bestand habe, grüner Boden erwärmt sich nicht so stark wie ein brauner Boden. Das ist einmal fürs Klima. Dann, ich produziere viel schneller Sauerstoff und nehme CO2 auf. Ich produziere mehr Pflanzenmasse, die mir dann wieder in meinem Boden zugutekommt. Auch Thema Humusaufbau ist natürlich hier ein Stichwort. Und es ist generell so, je früher die Zwischenfrucht etabliert wird, desto weniger besser, Nährstoffverluste habe ich auch, die wir dann irgendwo durch Regen weggehen. Desto weniger Gefahr von Bodenerosion durch Wind und Regen habe ich. Und die Nährstoffe werden einfach früher fixiert, bleiben auf dem Boden bestehen durch die Zwischenfrüchte. Und wenn ich Leguminosen in der Mischung dabei habe, natürlich auch hier die Stickstoffanreicherung, die ich dann deutlich länger zur Verfügung habe.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade unter dem bedeckten Boden, also der auch beschattet wird dann durch die stehende Frucht, die Keimbedingungen eigentlich besser sind, als wenn es auf dem nackten Boden ausgebracht wird.
Die Keimbedingungen sind, also ja, wenn ich das Saatgut nicht einarbeite, in beiden Verfahren ist es natürlich unter der Hauptkultur besser, da ist auch mehr Feuchtigkeit vorhanden, als wenn jetzt hier auf dem braunen Acker die Feuchtigkeit verdunstet. Generell ist es so, natürlich ist es konventionelles Saatgutverfahren, wenn das Saatbett vorbereitet wird, wenn das Saatkorn Bodenschluss hat, dann sind die Keimbedingungen besser. Das wissen wir auch. Die Keimrate ist nicht so hoch, die ist nicht schlecht, aber die ist niedriger. Das muss man wissen. Von dem her kann man das anpassen. Wir gehen dann mit einer höheren Saatgutstärke sowieso rein. Mhm. Wir haben es auch aus den ersten Jahren dann gelernt, dass wir mit ummantelndem Saatgut arbeiten. Wir haben so eine Nährstoffbeize drumherum. Erstmal ist diese Kruste besteht aus dem hygroskopischen, also wasseranziehenden Stoff. Das ist einfach das Wasser der Umgebung direkt am Saatgut anlegt, sodass die Keimbedingungen besser sind. Und zusätzlich sind, weil die Startbedingungen, wenn ich jetzt auf das unbearbeitete Feld Saatgut ausbringe, schlechter als wenn ich eine Saatbettvorbereitung gemacht habe.
Das ist klar, ja.
Und deswegen sind dann noch Mikronährstoffe und Huminsäuren mit dabei, dass ich einfach dem Saatkorn eine bessere Startbedingung mitgeben kann.
Ja, und das ist gerade gesagt, also Ausbringmenge, wie viel schafft ihr denn mit am Tag, pro Stunde, was habt ihr für eine Schlagkraft, wenn ihr unterwegs seid?
Das differiert zwischen, was können wir theoretisch, was kannst du eine theoretisch
am Tag schaffen
und was machen wir tatsächlich? Also theoretisch in einer idealen Welt, und es hängt immer an von Schlaggröße, natürlich, wenn ich jetzt nach Ostdeutschland gehe und hier Schläge von 80 Hektar größer habe ich viel mehr Schlagkraft, als wenn ich jetzt im wunderschönen Baden bin, mit durchschnittlicher Schlaggröße von ein bisschen über 2 Hektar. Aber die Probleme haben die Landwirte, die das konventionell sehen, auch. Also haben hier mit den gleichen Bedingungen zu kämpfen. Dann ist es natürlich, wie viele Schläge sind arrondiert? Fahre ich jetzt nur wegen 2,5 Hektar dahin und fahre 20 Kilometer weiter? Oder habe ich hier verteilt in 20 Kilometer Umkreis noch 30 andere Hektar? Dann ist das Thema das Wetter. Natürlich, ich bin wetterunabhängiger als im Schlepper. Ich kann zu deutlich besseren Bedingungen reinfahren. Aber wenn ich jetzt wie dieses Jahr Starkregenfälle oder Gewitter habe, dann fliegt auch keine Drohne. Das ist klar. Das nimmt auch nochmal Leistung, sodass wir unter Realbedingungen aktuell bei 25 bis 30 Hektar am Tag liegen. Liegt aber auch daran, sagen wir mal, dass wir die Mindestbedingungen oder dass wir nahezu keine Mindestbedingungen haben in der Aussaat. Wir sagen nicht, es gibt eine gewisse Hürde. Lieber Landwirt, entweder lieferst du uns 30 Hektar in diesem Umkreis oder frag doch mal deine Nachbarn und Freunde, ob die da mitmachen müssen, sonst lohnt es sich sonst nicht oder sonst ist die Anfahrt zu teuer. Nee, wir sagen, wir kommen auch wegen 3,2 Hektar, die er mal ausprobieren möchte. Genossenschaftliche Grundgedanke, um möglichst viele Landwirte und Landwirtinnen da teilhaben zu lassen. B, natürlich, um viele die Erfahrung mit diesen Verfahren mal machen lassen zu können. Weil wir uns natürlich schon versprechen, dass dadurch, je mehr Leute eine Erfahrung damit machen, dass sie dann sagen, Mensch, das ist toll, das funktioniert, da steige ich nächstes Jahr mit mehr Flächen ein oder vielleicht sogar mit allen Flächen, dass wir dann dadurch die Arrondierung schneller hinbekommen. Je mehr Landwirte dabei sind, dann mache ich nicht Landwirt Meier, dann Müller, dann Schulze, sondern dann mache ich den Schlag von Meier, nebendran ist der von Müller, nebendran ist der von Schulze. Dann kommt eine Effektivität rein, dann wird das Verfahren billiger und dann haben wir irgendwann eine Schlagkraft, die ich hier schätze, was eine Drohne in Baden am Tag schaffen kann, von 50 bis 60 Hektar.
Das ist ordentlich. finde ich. Also wir haben jetzt natürlich Hörer, die Landwirtschaft in der ganzen Bundesrepublik betreiben. Und ich denke aber, die Synergieeffekte, die sind ja in allen Regionen gleich oder wirken sich gleichermaßen auch, wenn die Schlaggröße natürlich anders wird. Der Gedanke natürlich, das gemeinsam aufzubringen, das ist wirklich etwas, woran sich alle halten könnten. Und ich denke, das Verfahren grundsätzlich läuft wahrscheinlich auch bei anderen Anbietern so ab. Aber jetzt nochmal für unsere südbadischen Kolleginnen und Kollegen. Ich bin Landwirt, Ackerbauer, habe die Idee, ich möchte das ausprobieren, weil ich jetzt auch gerade hier zuhöre zum Beispiel. Was muss ich machen?
Also erstmal uns oder auch unseren Marktbegleitern, die das anbieten, Bescheid geben. Bei uns ist es so, wir haben, und da bauen wir auf die Erfahrung aus dem Trichogramma-Bereich aus, dadurch haben wir die Software schon, da haben wir ein Online-Portal und in dieses, also wer interessiert ist, der bekommt dann per E-Mail-Adresse einen Link mit Zugangsdaten zugeschickt, kann er sich anmelden, Datenschutzerklärungen bestätigen, natürlich, die halt überall auch sonst üblich, und dann entweder die Flächen einzeichnen, aber die meisten haben ja eh ihre Flächen im Fiona, und das ist relativ einfach. Wir haben auch Videos hochgeladen, wir haben am Anfang Anleitungen auf der Homepage gehabt, aber Videos sind deutlich besser, dann kann ich auf Stopp klicken und dann kann ich einen Schritt machen und dann kann ich den nächsten Schritt machen. Deswegen haben wir Erklärvideos, wie das funktioniert, und kann dann in Fiona gehen, exportiere die meine Felder, die ich beflogen haben möchte, und importiere die dann aus diesem Ordner in das Online-Portal. Das ist eine Sache, wenn man das mal gemacht hat, von keinen zwei Minuten, was es dauert. Und dann
kurz zur Info an die anderen Bundesländer. Fiona sagte praktisch unser Antragsprogramm für ein
gemeinsamen
Genau. Genau. Und da werden die Flächen einfach rauskopiert und damit könnt ihr dann arbeiten.
Man kann aber auch, also es geht auch aus Ackerschlagdateien oder Farmmanagementsystem, dass die Dateien raus exportiert und da reingeladen werden. Und wer das nicht möchte, kann die Felder auch einzeichnen. Das funktioniert auch ähnlich, wie das im Fiona oder in Ackerschlagkartei funktioniert, dass man dann einfach die einzelnen Ecken abfährt und das dann eingelesen wird.
Und dann habt ihr die Flächen und dann könnt ihr ungefähr rechnen oder sagen, ja, geht los, oder müsst ihr dann nochmal andere Entscheidungen treffen?
Also wir brauchen da noch mehr Daten. Also natürlich, welche Kultur ist es? Natürlich kommt eine Winter, Wintergerste vor einem Weizen, und wir bitten uns dann immer einmal, welche Kultur ist es, und die andere Information ist dann auch, wann ist der ungefähre Erntezeitpunkt? Ist es in eher ein späterer Weizen, ein spätgesäter Weizen oder eher was Früheres? Und dann versichern wir uns aber nochmal nach, das ist jetzt noch nicht vollautomatisch, das ist noch im zweiten Jahr, in dem wir das durchführen. Deswegen, wir werden schauen, dass wir es zukünftig dann auch voll elektronisch machen, aber aktuell rufen wir halt nochmal an und sagen, du, pass mal auf, du hast uns jetzt KW30 genannt für deinen Weizen. Ist es noch aktuell? Gerade im letzten Jahr war es so. Mit dem nassen Frühjahr sah alles nach einer sehr späten Ernte aus. Und dann kam die Hitze, genau, und die Trockenheit. Ja. Und auf einmal waren wir wieder ein paar Wochen früher. Und darauf muss man eben reagieren bei diesem Verfahren. Ja.
Es ist schon ein ziemlich hoher Managementaufwand, der bei euch im Hintergrund betrieben wird. Also nach dem Motto, ich rufe an und ihr kommt vorbei mit eurem Sprinter und holt die Drohne raus. Also ganz so leicht ist es dann doch nicht.
Ganz so leicht ist es alles nicht, vor allem am Anfang. Also natürlich gehen die technischen Lösungen dann immer mit den neuen Verfahren mit. Aber das war auch im Trichogramma-Bereich am Anfang. Am Anfang haben wir die Einsatzplanung mit einer Excel-Liste gemacht. Mittlerweile läuft das alles über das Portal, alles vollautomatisch. Der Landwirt wird automatisch informiert, sobald ein Jobpaket, so nennen wir das Ganze, wo die Felder, die jetzt beflogen werden, sind, aktiviert werden, geht eine E-Mail raus an die E-Mail-Adresse der Landwirte. Dann, wenn der Pilot eine Stunde vorm Feld ist, der hat immer seine Auftragsliste, dann poppt eine Nummer auf von den Landwirten, habe ich nämlich auch aus der Trichogramma-Zeit gelernt. Für mich war der Vorteil, die Landwirte müssen nicht dabei sein. Deswegen haben wir das einfach, das Verfahren durchgeführt. Aber klar, sowas will jeder mal gesehen haben am Anfang. Klar, ja. Da ist dann 3-4 Generationen am Feld und schauen sich die Drohne an.
Und die sind ja auch imposant, ne? Die sind ja riesig,
ja. Ja, mittlerweile sind ja gigantische Dinger, und deswegen, ich verstehe es auch, und deswegen wird jeder Landwirt oder Landwirtin vorher angerufen, eine Stunde vorher, du, pass auf, ich bin der Pilot, das ist meine Nummer, wenn du mit dabei sein willst, dann ruf halt nochmal an oder ich rufe dich nochmal an, ansonsten ist auch okay, du weißt, dass ich da war, und gut. Jetzt können wir natürlich nicht, wenn jetzt jemand nicht hingeht, wir rufen den 2-3 Mal an und dann schickt man eine SMS, da steht es auch nochmal drin, hallo, ich bin der Pilot, hab sie oder dich nicht erreicht. Wenn es dich interessiert, ruf mich doch einfach an. Kann ja auch beim Nachbarn vielleicht zugucken.
Jetzt sind wir so im Bereich, den wir jetzt gerade geschildert haben. Ich sag mal, Einsatzgebiete von Drohnen, die kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich muss ja nicht eine Zwischensaat ausbringen oder eine Untersaat. Das bringt zwar Vorteile, aber wenn ich es nicht mache, ne, mache ich es halt einfach nicht, sagen wir es so. Mhm. Wo geht es denn daher, vielleicht deiner Meinung nach, mit der Drohneneinsatz im Ackerbau noch zukünftig hin? Also wo kann denn die Drohne wirklich essentielle Arbeit in der Landwirtschaft oder im Ackerbau abnehmen? Was sind da so für Ausblicke, die du siehst?
Also wie gesagt, ich sehe die Situation mit Schneckenkorn, sehe ich aktuell, wie gesagt, nicht legal durchführbar, aber dennoch sinnig, weil es eben dann braucht, wie gesagt, wenn ich mit dem Schlepper nicht reinfahren kann, ja, und wenn die Schnecken eben da sind, Nachsaat, Wiesen, Weiden, sehe ich absolut als, gerade wo es hügelig ist, wo nicht schnell befahrbar. Generell muss man sagen, die Drohne ist immer eine Nischenlösung. Das bodenbürtige Verfahren, wenn es da eins gibt, das funktioniert, wird immer besser sein. Die Drohne findet erst dann ihren Einsatz, wenn ich eben mit dem Traktor nicht reinfahren kann. Und deswegen ist es ein kleiner Helfer, aber es wird Stand heute, ich kann mich auch täuschen, in 10 Jahren ist alles komplett anders, aber Stand heute, die Drohne nie den Traktor, nie den Mähdrescher oder sonstige landwirtschaftliche Maschinen ersetzen, sondern immer nur da, wo eben die Nische funktioniert.
Und hast du auch Erfahrung mit eben Drohnen, die fahren, also fahrende Drohnen? Wie schätzt du da ein, die Robotik, die Entwicklung in der Landwirtschaft?
Das ist ein Thema, das auf jeden Fall kommen wird. Gehe ich stark davon aus, auch wenn ich Richtung größere Betriebe gehe, wenn mir jetzt die Arbeitskräfte auch nicht mehr so zur Verfügung stehen, wenn wir Familienbetriebe erhalten wollen, die haben eben nur begrenzte Arbeitskraft. Und so habe ich eine Möglichkeit, als Familienbetrieb bestehen zu bleiben, aber größere Fläche zu bearbeiten. Aber auch hier, da sind die Entwicklungen schon so weit, aber das, was am Markt tatsächlich passiert, eben noch nicht. Aber ich denke, das ist eine Entwicklung, die dann tatsächlich kommen wird.
Und wer wird mehr profitieren, die großen oder die kleineren Familienbetriebe?
Sowohl als auch. Also ich meine, es ist eine Möglichkeit, dass Familienbetriebe bestehen bleiben, die sonst nicht mehr bestehen bleiben können, die dann nicht mehr mitwachsen können. Große Betriebe natürlich auch. Das ist immer ein struktureller Wandel, haben wir immer. Das ist nur die Frage, wie schnell geht er vonstatten? Geht er generationenverträglich, wie es in Landwirtschaft benötigt wird vonstatten? Weil es ist ja eine Entscheidung, die ich dann treffe, übernehme ich diesen Betrieb? Kann er meine Familie noch die nächsten 20, 30, 40 Jahre ernähren? Oder gehe ich davon aus, dass nicht? Und wenn ich dann 20 Jahre drin war und auf einmal funktioniert es nicht mehr, dann habe ich ein Problem. Also es muss immer der strukturelle Wandel, und das wäre wünschenswert, den wird es geben, der ist auch notwendig. Aber die Geschwindigkeit ist wichtig. Und ich denke, diese Nischenlösung, Art Drohne, aber auch Robotics, ist eine Lösung, dass ich eben auch als Familienbetrieb noch länger bestehen bleiben kann. Wenn wir jetzt mal von den Drohnen auch die Steillagenwinzer ausgehen, die könnten diese Flächen aktuell nicht mehr bewirtschaften. Dann gehen diese Flächen aus der Produktion raus. Mit der Drohne geht es noch. Natürlich kann ein großer Betrieb mit den Drohnen, mit den gleichen Mitarbeitern mehr Fläche bewirtschaften als das Businesskunde und wachsen. Aber auch der bestehende Familienbetrieb kann seine Flächen in Produktion halten und sogar noch darüber hinaus Flächen übernehmen.
Also schon so in der Nische ein Gamechanger oder eine Technologie, die Betriebe erhalten kann. Und dann haben wir, glaube ich, eine große Mitte, die von groß bis klein, die langfristig einfach von der Technologie profitieren können und vielleicht eher im Familienbetrieb vielleicht einen Zugewinn, so haben wir es auch schon ein paar Mal besprochen, an Lebensqualität, an Freizeit und natürlich auch einen Kosteneffekt. Ja, im großen Betrieb wird dann eher der Kosteneffekt das sein, was die Entwicklung stürzt. Ja.
Gut, es wird, je mehr die Verfahren Praxis gewinnen, desto günstiger wird es. Wir sehen es ja auch im Drohnenbereich. Je breiter das Verfahren wird, desto effizienter können wir es durchführen, desto kostengünstiger wird es dann auch für den Abnehmer. Und ja, die Drohne nimmt den Landwirten Tätigkeiten ab, die verschwinden dann. Was die Landwirte mit den Tätigkeiten machen, das bleibt ihnen überlassen. Wie du sagtest, wenn sie abends 2 Stunden mehr Zeit mit der Familie haben, dann ist es super und ihnen allen gegönnt. Und das freut mich für den Landwirt. Aber man kann sie auch für andere Dinge nutzen, indem ich entweder mehr Flächen bewirtschafte oder, wenn ich jetzt gerade in Schwarzwald drüber schaue, vielleicht mir einen Tourismus-Nebenzweig aufbaue, wo ich bisher im Juni, Juli nicht die Zeit hatte, wo ich sage, Mensch, jetzt habe ich auf einmal die Zeit. Es ist immer so, generell bei technischem Fortschritt, Tätigkeiten verschwinden. Also wenn eine Maschine die Tätigkeiten von einem Menschen übernimmt, dann macht es zukünftig die Maschine. Die Tätigkeit, die menschliche, wird verschwinden. Auch was PC-Technik angeht, ja. das, was früher zusammengerechnet wurde, macht jetzt ein PC. Das, was früher im Archiv gespeichert wird, ist jetzt auf dem PC gespeichert. Diese Tätigkeiten verschwinden. Aber in der ganzen Historie ist uns die Arbeit noch nie ausgegangen. Es kommen immer neue Tätigkeiten nach.
So ist es. Du hast sicherlich noch interessantes Bild- und Videomaterial für mich, was ich in unsere WhatsApp-Gruppe einstellen kann. Kannst du mir sowas noch liefern?
Ja, sehr gerne, natürlich.
Super. Und für alle, die das dann sehen möchten, der Link zur WhatsApp-Gruppe, den packe ich in die Shownotes. Ihr könnt euch einfach da anmelden und ich gebe euch dann da frei. Das ist auch die Möglichkeit für euch mit anderen Hörerinnen und Hörern, euch auszutauschen. Oder wenn ihr eine Frage habt, ich leite die dann auch gerne da von dort aus da weiter. Du kommst selber mit rein, ist dir selbst überlassen. Einfach nur der Hinweis. Also da gibt es dann auch immer exklusives Bildmaterial, was wir reinstellen. Und jetzt wirklich die letzte Frage ist die Frage nach deinem Song, den du mitgebracht hast für unsere Playlist.
Das war tatsächlich die schwierigste Frage, die ich mir im Vorfeld schon vorbereitet. Was ich da machen kann, natürlich denke ich dann gleich an die Drohne. Was kann man mit der Drohne verbinden? Wir hatten ja gerade die Fußball-EM und Deutschland ist der Nationalmannschaft und ich war erst bei Major Tom, aber dachte, Mensch, das hat mir so oft gehört. Und von dem her habe ich mir dann doch noch mal umentschieden und bin bei Verabschiede mich mit Fly Away von Lenny Kravitz.
Ah, sehr schöner Song. Ich hatte zwar jetzt einen anderen Song, aber du hast mich jetzt so in den Mut gebracht, deswegen packe ich Major Tom mit völlig losgelöst drauf. Das passt super. Ich finde, das muss bei Drohnen, wenn wir uns damit beschäftigen, mit dabei sein. Hey, dann bedanke ich mich für das Interview und animiere alle, die es mal ausprobieren wollen im Raum Südbaden, meldet euch bei der ZG, macht was draus oder probiert es auf. Alle anderen, die nicht im Einzugsbereich sind von Südbaden oder von der ZG Raiffeisen, probiert es unbedingt mal aus. Ich denke, es gibt ziemlich viele Anbieter, die euch dabei unterstützen könnt. Und ich verweise jetzt nochmal darauf, dass noch zwei Interviews kommen werden von Paul und meinem Kollegen, den ihr bisher jetzt nicht gehört habt in der Reihe. Der ist aber auch schon fleißig am Recherchieren. Und da gibt es noch was sehr Interessantes zum Thema Robotik und KI. Und mich hört ihr dann erst wieder nach der großen Sommerpause in der großen Abschlussfolge. Und jetzt nochmal vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke dir, hat mich gefreut.
Super, bis bald. Ciao.
Ciao.